im Matthäusjahr, das Lesejahr A ist das Matthäusjahr, da begegnet uns vor allem das Glaubenszeugnis des Evangelisten Matthäus, der eben gar nicht so überzeugt angefangen hat. Er ist heute in der Liste aufgezählt, aber es steht auch sein Beruf dabei, der Zöllner, einer, der unbeliebt war, der auch sich selbst von Haus aus nicht unbedingt Freunde gemacht hat durch sein Verhalten, einer, der am Leben, zumindest aus der gläubigen Sicht, völlig vorbeigegangen ist. Einer, der zu den sogenannten, wie es Jesus heute sagt, zu den müden Schafen gehört, die sich nicht mehr im Leben zurechtfinden, die keinen Sinn haben, weil sie einen Misserfolg haben. Und dann spricht Jesus von der Ernte. Wenn wir das Wort Ernte hören, dann reden wir vom Erfolg. Muss eine reiche Ernte sein, damit wir glücklich sind. Jesus sagt selbst einmal 30-fach, 60-fach, 100-fach, dann kann man vom Erfolg reden. Wer sind die Menschen, die erntefähig sind? Da würden wir eben dann besonders schauen, ja, die es halt besonders können. Besonders Glaubende, besonders Fromme, besonders Eifrige, besonders Menschenfreundliche. Aber wenn wir bei Matthäus gut zugehört haben, dann gehört zur Ernte der Jünger diese Menschen, die so sind, dass sie im Leben nicht zurechtkommen. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das ist nicht unbedingt immer auf unserem Radar. Dass das unsere Verantwortung ist, dass wir ganz besonders auf die Menschen zugehen, die es schwer haben. Und nicht nur aus unserem Kreis, wo wir es ja vielleicht wissen, sondern dass wir die Augen und die Fühler aufsperren für die Menschen, die ganz gleich, wo sie herkommen, denen es so geht. Für sie schickt uns Jesus mit unserem Namen, die 12 sind heute aufgezählt bei Matthäus, er schickt uns auch mit unseren Namen, so wie wir heißen, als Getaufte und Gefirmte, fast Gefirmte, hinein in diese Welt, wie sie ist, sagt, schaut auf die hin, die es ganz besonders schwer haben, schaut auf die hin, die ganz besonders einsam und allein sind, die einfach jemanden brauchen, der sie hält. Dann sagt ihnen die Begründung, weil ich es genauso mache, folgt mir nach, ich habe ein Auge und ein Herz für die Menschen, die im Leben zu kurz kommen, und nicht nur sozial zu kurz, sondern die auch Schuld auf sich geladen haben. Auch die klammere ich nicht aus. Und die gehören zu meinen, sozusagen, zu meinen Kandidaten, um die ich mich ganz besonders sorge und für die ich auch sogar mein Leben hingebe. Paulus sagt es ja selbst heute im Römerbrief. Er stellt die Frage in die Römer hinein, wie macht ihr das? Wie weit geht ihr mit eurem Einsatz für die Menschen? Setzt ihr ein Leben ein? Oder wer ist es euch wert, dass ihr ein Leben einsetzt für ihn? Wir würden sagen, na, für ein Kind machen wir alles, damit es einem Kind gut geht. Ein Kind verteidigen wir mit Zähnen und Klauen, würden wir sagen. Aber irgendwann kommt dann auch dieser Sprung, wo wir dann sagen, na, bis hierher gehen wir, aber weiter nicht mehr. Und Paulus hat diese Gnade Gottes eben so erlebt, dass er als der Außenseiter, dass er als der Schuldige von Gott beachtet worden ist. Er klammert ihn nicht aus, sondern gibt sogar für ihn das Leben hin. Wer tut das von uns? Für einen Sünder alles einsetzen, nämlich auch sein Leben. Da finden wir nicht mehr viele, die zustimmen. Und genau das macht aber das Besondere des Christentums aus, dass wir so wie Jesus den Menschen eine Chance geben, bevor wir ein Urteil sprechen. Dass wir ihnen einen Weg eröffnen, bevor wir ihnen einen Weg zumachen. Das hat dann auch etwas damit zu tun, dass Nähe des Glaubens eigentlich gut tun muss. Und wo Nähe des Glaubens nicht gut tut, den Menschen in ihrem Weiterkommen, dann darf man große Fragen stellen. Ich habe gestern am Tag der Rette in der Diözese auch große Fragen gestellt oder zumindest versucht, so ein bisschen auch hineinzutun. Und unser Erzbischof, der tut uns da sehr gut. Er holt uns da immer wieder ein bisschen zurück in das, was wirklich wichtig ist. Und der sagt es genauso. Was ist wichtig? Ein Gebäude, das erhalten wird, sicherlich schön. Oder sind es die Menschen, die es brauchen? Und da hat sich in Jahrhunderten etwas entwickelt, wo man sagt, es passt jetzt vielleicht zumindest in Europa nicht mehr ganz so zusammen. Wofür wenden wir unsere Mittel auf? Ich sage das manches Mal ein bisschen spannend. Wenn man ein Gebäude renoviert, sind 20.000 Euro, erstens nicht viel, Und zweitens sagt man, das machen wir, weil das können wir. Wenn wir sagen würden, ich brauche 20.000 Euro für die Firmling, naja, weiß ich nicht, ob wir durchkommen. Weil dann kommt auch schon eine Frage, zahlt sich das überhaupt aus? Sind sie es wert, dass wir für euch die nächsten 2 Jahre 20.000 Euro investieren? Ich weiß nicht, wie es bei uns ausgehen wird. Ich sage es nur, wie es ist. Einfach eine Beobachtung. Und das meint Jesus auch. Was ist das jetzt für euch? Ist das ein Raum, den wir verteidigen, weil es halt immer so war und weil wir eine Verantwortung übernommen haben? Das sicher. Aber was hat wirklich das meiste Gewicht? Sind es wirklich noch die Menschen? Ist es wirklich noch das, worauf es ankommt, nämlich die Sendung des Herrn hineinzugehen in diese Welt und eine frohe Botschaft zu verkünden, den Menschen nahe zu sein? Da haben wir uns eben mit diesen Dingen abgefunden, weil es halt bis jetzt immer so war. Und weil wir hier auch heute eine Verpflichtung übernommen haben, stimmt ja. Weil wir haben als Christen auch eine Verpflichtung übernommen füreinander und als Sendung hinein in die Welt zu den Menschen. Da glaube ich, brauchen wir auch das eine oder andere, wo wir umdenken dürfen. Auch in der Wahrnehmung Gottes selbst. Wir haben heute in der Firmstunde über den Geist Gottes gesprochen, über die 7 Gaben des Geistes unter anderem und andere Dinge auch noch. Es hat nichts anderes als damit zu tun, dass Gott der Herr unsere Nähe möchte. Da tun wir uns auch nicht ganz so leicht, dass wir Gott den Herrn in unserer Nähe vermuten. Im Lied von aus der Schubertmess, die 711, in der 2. Strophe heißt die Frage, die bange Frage, doch darf ich dir überhaupt in die Nähe kommen, so wie ich bin? Ich habe das eine oder andere, was nicht in Ordnung ist, darf ich dir jetzt überhaupt in die Nähe kommen? Oder muss ich zuerst perfekt sein? Der Ansatz des Alten Testamentes, wer in die Nähe Gottes kommt, der stirbt. Der hält die Nähe Gottes nicht aus. Allerdings des späteren Alten Testamentes. Wir haben auch davon gesprochen heute, von der Schöpfung. Die Mund-zu-Nase-Beatmung, wenn ihr euch erinnert. Gibt es in der Ersten Hilfe natürlich auch. Aber so entsteht der Mensch aus dem Blickwinkel der Heiligen Schrift und Gott der Herr formte den Menschen aus Erde und blies seinen Atem hinein durch die Nase. Das geht nicht von der Ferne. Da muss Gott ganz, 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 ganz nahe kommen, dass das funktioniert. Und in Jesus Christus, Entschuldigung, kommt er den Menschen wieder so nahe. Und sie spüren das auch. Da ist nicht nur einer, der so daherredet, weil er es erklärt hat irgendwo, sondern der meint es jetzt wirklich ernst mit der Vergebung. Der meint es wirklich ernst auch mit der Gnade und der Zuwendung. Und das hat die Menschen aufmerksam gemacht auf einen ganz besonderen Menschen und Gott. Ein Dreischritt, in die Nähe Gottes kommen, dürfen wir uns zutrauen. In die Nähe Gottes kommen, verlangt etwas von uns. Was verlangt es? Dass wir Ja sagen, dass wir hingehen. Ob wir poliert sind, ob wir super sind, das steht nicht am Programm. In die Nähe Gottes kommen, Menschen mitnehmen in die Nähe Gottes und dann in der Nähe Gottes leben. Die Heilige Schrift hat dafür ein Bild, für in die Nähe Gottes leben, das heißt Paradies. Wer sich mit Gott einlässt, verliert nicht. Wer sich auf Gott einlässt, der gewinnt in seinem Leben dazu. Man wird sagen, geht das überhaupt? Haben wir noch nie so gehört. Dass Gott der Herr gut tut, Jesus zeigt uns aber, wie das geht. In und mit und aus seinem Geist heraus leben, da kommt das zurück, was wir in dieser Welt unbedingt brauchen. Die Gaben des Geistes. Jetzt kommt man, liebe Firmlinge, die Alten fragen, oder die Älteren, Entschuldigung für das Wort Alten, ob sie es noch kennt, erklärend, ob sie so im Firmenunterricht, oder? Lang her, gell? Die Gaben des Geistes versuchen wir es miteinander, ich habe es eh aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Weisheit, haben wir schon gehört natürlich, sicher, Erkenntnis, Rat, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Einsicht. Wie ich das damals Firmenunterricht gehabt habe, wenn ich das beim Pfarrer vorher noch nicht aufzählen hätte können, hätte man heute die Firmenkarten nicht gegeben. Aufzählen können ist aber etwas ganz anderes, wie daraus leben. Aufzählen können, aber der Wissen darum ist ganz etwas anderes, als darauf vertrauen, dass das auch wahr ist. Und dass das, was uns der Geist geschenkt hat, auch wirkt. Und da sind wir alle unsere Lebensalter herausgefordert, nicht nur die in der Ausbildung sind, sondern immer wieder, dass wir den roten Faden in dieser Art und Weise nicht verlieren. Denn der Galaterbrief beschreibt die Früchte des Geistes ganz anders, haben wir heute auch schon gehört. Ich wiederhole es noch einmal für euch. Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist nicht irgendwas Fernes, das ist für uns etwas ganz Nahes. Freude. Kann ich mich freuen? Überhaupt? Oder kann ich Freude weitergeben? Oder muss ich, damit ich freundlich bin, überhaupt zuerst einmal einen Beweis haben, dass der andere es gut für mich meint? Kann man überlegen. Frieden. Wenn alle so gläubig sind in der christlichen Welt, wo ist der Friede unter den christlichen Nationen? Ist nicht mehr Konkurrenz da? Dann ist dem anderen was neidig. Also die Nähe Gottes würde nicht schaden, dass wir uns zu dem zurückfinden, was uns eigentlich gut tut. Wer ist langmütig? In der heutigen stressgeplagten Zeit sind wir ungeduldig. Das muss sein, das muss sein, das muss sein, schnell muss sein, am besten gar nicht warten. Langmut ist jetzt nicht so en vogue in unserer Gesellschaft, dass wir Geduld haben miteinander, auch mit Grenzen von Menschen. Benehmt euch. Sagen wir manches Mal, manchmal wünschen wir es uns. Erwarten tun wir es von jedem. Erwarten wir es auch von uns selbst. Auch eine Haltung, die hereinkommt. Güte, Treue und eben auch Sanftmut. Dass das mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das kommt uns nicht gleich in den Sinn. Der Apostel Paulus hat es aber so verstanden. Denn das, so wirkt es sich aus, wenn ein Mensch christlich wirklich überzeugt lebt. Und dann kann auch eine neue Welt entstehen. Die Frage heute an die Apostel, mit Namen aufgezählt: Bist du dabei bei diesem Projekt Versöhnung der Menschen? Bist du dabei bei dieser Ernte des Herrn, der die Schwachen sieht und versucht, ihnen das Leben zu geben? Tust du da überhaupt mit? Diese Fragen, die stellt uns Jesus immer wieder. Gehst du wie Jesus, so wie es Jesus getan hat, auch zu den verlorenen Schafen? Gehst du zu denen hin, die keine Chance haben, die daneben gehaut haben? Man kann doch sagen, na, da gehe ich nicht hin, weil da haben wir Spezialisten. Die haben eh ausgebildet dafür, aber das hat Jesus nicht gemeint. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Mit diesen Gaben des Geistes wird das Antlitz der Erde neu. Nicht nur die Seele eines Menschen poliert. Das Antlitz der Erde wird neu. Wir können etwas bewirken in dieser Welt, wir paar, die wir da sind, wenn wir so authentisch leben, wie es uns Christus vorgelebt hat. Das hat er gemeint mit der Ernte. Wer so wie ich hineingeht in die Welt, wird die Welt verändern. Aber nicht zum Schlechten, sondern zum Guten. Das wünsche ich uns allen, dass uns da der Mut und der Elan nicht verlässt. Amen.